NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Elisabeth Günther liest heute den 8. von 14 Auszügen aus dem Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. Silvia konfrontiert sich in ihrem Heimatdorf Ildingen mit ihrer Vergangenheit. Sie will endlich alles über die Familie ihrer Mutter wissen und nimmt nicht mehr hin, dass Evelyn mit nichts rausrücken will. Sie hat eine Kiste mit alten Dokumenten durchsucht und sie geht endlich auf den Friedhof zum Grab ihres Vaters, von dessen Tod sie erst nach seiner Beerdigung erfahren hat. Auf dem Ildinger Friedhof haben die Borowskis ein Familiengrab. Da entdeckt Silvia, dass etwas fehlt. Der Grabstein für Tante Betty. Jetzt wendet sich die Erzählung einer weiteren Person zu, die im Leben der Familie Borowski eine große Rolle gespielt hat. Georg. Silvia hatte bei Evelyn schon nach einem Ordner mit der Beschriftung G gesucht.
Heimkehr. 1970. Georg Kraus lag in seinem Krankenbett, betrachtete zufrieden seine bis zur Schulter eingegipsten Arme und das Schattenspiel aus tanzenden Blättern, das die Herbstsonne an die Zimmerwand warf. Vielleicht war es der vertraute Geruch nach Desinfektionsmitteln oder sein durcheinander geratenes Zeitgefühl, das hier die Tage und Nächte auf die wunderbarste Art und Weise ins Unendliche dehnte. Er fühlte sich so aufgehoben und geborgen wie schon lange nicht mehr. Seine schwitzenden Armbeugen juckten unter dem Gips. Sein Rücken war vom vielen Liegen so verspannt wie sonst nur nach harter körperlicher Arbeit, aber das alles trübte sein Wohlgefühl nur wenig. Er mochte das Krankenhaus. Es fühlte sich an wie zu Hause. Vor 2 Wochen hatte man ihm ein Einzelzimmer auf der Privatstation organisiert, nachdem er angedeutet hatte, wegen seiner laut schnarchenden Zimmernachbarn nicht schlafen zu können. Da hatte ihm Dr. Borowski 2 Sekunden lang in die Augen gesehen und ihm versprochen, sie kümmere sich darum. Und nur eine Viertelstunde später hatten sie ihn mit seinem Bett in ein kleines Nebenzimmer geschoben, das sonst eigentlich vermögenderen Patienten vorbehalten war, die es sich leisten konnten, entsprechende Aufschläge zu zahlen. Er solle sich keine Sorgen machen, das ginge schon in Ordnung, hatte ihm eine der Schwestern augenzwinkernd gesagt. Hier konnte er sich entspannen, nun da er nicht länger den anderen furzenden, schnarchenden, stinkenden alten Männern ausgesetzt war. Er hatte schließlich genug durchgemacht. Jetzt konnte er auch die Zuwendungen der Krankenschwestern besser genießen. Er ließ sich gern waschen und füttern wie ein Baby. Überhaupt, seit er seine Lage akzeptiert hatte, ging es ihm blendend. Die 2 gebrochenen Arme, eine Brandwunde am Oberschenkel und den heftig verstauchten Knöchel hatte er sich bei einem beherzten Sprung aus einem Fenster im 1. Stock zugezogen. In seiner winzigen Einzimmerwohnung am Ortsrand von Ildingen, in die er zuvor gerade erst als Untermieter eingezogen war, hatte es ein Gasleck gegeben. Georg erinnerte sich nicht mehr an viel, nur an einen enormen Knall, als er den Herd anschalten wollte, an eine Gardine, die sofort in Flammen aufgegangen war, und daran, dass er das offene Fenster reflexartig als schnellste und beste Fluchtmöglichkeit erkannt hatte. Erstaunlich, dass er sich nicht auch die Beine gebrochen hatte oder gleich den Hals. Wie eine Katze war er auf allen Vieren gelandet, hatte sich abgerollt und war dann auf dem Rasen liegen geblieben, hatte die Schreie seiner Nachbarn gehört und den beißenden Qualm gerochen, bis ihn die Feuerwehr aufgesammelt und mit einem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus transportiert hatte. Von seinem Zimmer und seinen wenigen Habseligkeiten war nichts mehr übrig. So viel hatte er noch mitbekommen. Sein bisheriges Leben war ausgelöscht und das war ihm ganz recht. Und dann hatte er sich einfach hingegeben. Dem tiefen Schlummer der Anästhesie während der Operation, dem Bedauern der Ärzte und Krankenschwestern über seine missliche Lage, ihrer Fürsorge. So ein armer Kerl, 24 Jahre und nun beide Arme in Gips, keine Familie, kein Zuhause, kein Besitz. Er genoss, dass ihm die Schwestern das Haar wuschen und ihm den Kopf massierten, dass sie ihm den Löffel mit der breiigen Gemüsesuppe in den Mund schoben und ihn anlächelten, wenn er sich bedankte. Einmal Waisenkind, immer Waisenkind. Georg hatte früh gelernt, wie man einen Anker warf im Herzen einer Frau. Hedda, seine Ziehmutter, hatte ihn damals einfach mitgenommen, als sie ihre Stelle am Waisenhaus aufgegeben hatte und weitergezogen war. Nachkriegsjahre, niemand fragte so genau. Wenigstens eines wollte ich retten, hatte sie ihm später erzählt. Und du warst das stillste Kind mit den größten Augen. Sie hatte dann in einem Heim für Kriegsinvaliden gearbeitet. Später in einer Psychiatrie. Schließlich in einem Provinzkrankenhaus in der Nähe von Wuppertal. Und der kleine Georg immer an ihrer Seite. Gegen jede Vorschrift überall dort geduldet, wo sie eine Anstellung gefunden hatte. Er musste schon als Kleinkind gespürt haben, dass er auserwählt worden war von dieser herben, manchmal ruppigen Frau und dass er sich ihrer Fürsorge würdig erweisen musste. Es gab in Heddas nordischem Gemüt eine gut verborgene, weiche Stelle. Und solange es Georg gelang, diese Stelle immer wieder aufs Neue zu berühren, war er versorgt und sicher. Deshalb war er anschmiegsam und pflegeleicht. Hatte im Schwesternzimmer in der Ecke gesessen und Türmchen aus alten Arzneischachteln gebaut und keinen Mucks gemacht. So hatte Hedda es ihm später erzählt. Georg erinnerte sich noch, wie sie ihn manchmal in seinem weißen Hemdchen den Sterbenden ans Fußende ihrer Betten gesetzt hatte. Und wie dann diese flimmernde Unruhe aus ihren Körpern gewichen war, wie ungläubig und beseelt sie ihn mit ihren trüben Augen angesehen hatten, bevor sie den letzten tiefen Atemzug taten. »Sie halten dich für ein Engelchen mit deinen blonden Locken«, hatte Hedda ihm gesagt, und manchmal hatte er dann ein Stück Würfelzucker bekommen zur Belohnung und einen dicken, feuchten Kuss auf die Wange. Gern zwinkerte Georg den Schwestern zu oder rollte mit den Augen, wenn einer der Ärzte sich bei der Visite wieder besonders aufplusterte. Er ließ sie spüren, dass er sie, die Schwestern, für die eigentlichen Herrscherinnen der Station hielt, unverzichtbarer als all die wichtigen Weißkittel mit ihren Stethoskopen, die sie um den Hals trugen, wie Ehrenabzeichen. Und die Frauen dankten es ihm mit Zuneigung und Gefälligkeiten. Es gab im ganzen Krankenhaus keinen besser versorgten Patienten als ihn. Nicht mehr lang, dann würde auch Frau Dr. Borowski zur Sondervisite vorbeischauen. Sie sah immer kurz vor Feierabend nach ihm, auch wenn es nichts zu sehen gab. Seine Frau Doktor. Die mochte ihn besonders. Die unterhielt sich gern. Die hatte so etwas Verlorenes im Blick. Das war ihm gleich aufgefallen. Und Georg mochte sie auch. Sie war eine Außenseiterin, die ihre besten Jahre schon hinter sich hatte. Die einzige Frau in der Ärzteschaft. Von ihren männlichen Kollegen wurde sie höflich geduldet, aber nicht als ebenbürtig betrachtet. Die Schwestern verachteten sie, weil sie glaubten, sie hielte sich für etwas Besseres. Wie einsam sie sich fühlen musste in diesem Krankenhaus, auf einem Posten, den sie sich sicher hart erkämpft hatte. Und nun saß sie doch zwischen allen Stühlen, durfte sich keine Schwächen und Fehler erlauben. Sicher verspürte sie eine starke Berufung, eine nicht zu unterdrückende Leidenschaft, sonst würde sie diesen Mangel an Anerkennung wohl kaum ertragen. Und Anerkennung, davon hatte Georg reichlich zu verteilen. »Wie fühlen Sie sich, Herr Kraus? Was machen die Schmerzen?« Georg hatte Dr. Borowskis schnelle, beflissene Schritte schon auf dem Gang gehört. Nun betrat sie sein Zimmer und zog die Tür schnell hinter sich zu, so als wolle sie dabei nicht beobachtet werden. Sie blieb auch nicht vor seinem Bett stehen, so wie die anderen Ärzte, sondern nahm sich gleich den Stuhl, der für gewöhnlich in der Zimmerecke stand, und setzte sich zu ihm ans Bett. Routiniert legte sie zwei Finger an Georgs Hals, um ihm den Puls zu fühlen. Seine Handgelenke steckten ja noch in Gips. Konzentriert sah sie auf die Uhr, und Georg schaute in ihr ernstes Gesicht, so lange, bis sie zurücksah und er schnell die Augen niederschlug. »Keine Schmerzen, Frau Doktor, danke.« »Wie geht es Ihnen denn? Sie hatten sicher schon einen langen Tag.« Georg hatte in den vergangenen Wochen auf diesem Weg schon einiges über Frau Dr. Borowski erfahren. Er wusste bereits, dass seine Ärztin die Frau des Chirurgen war, der sein zerschmettertes Handgelenk operiert hatte. Dass sie eine Tochter hatte, die seit einigen Jahren im Internat lebte und die ihr hin und wieder Sorgen bereitete. Dass es ihr nicht ganz egal war, wenn die Nachbarn deshalb über sie tratschten, sie, die Mutter, die ihr Kind auf eine mehrere Autostunden entfernte Schule gegeben hatte und seitdem wieder voll im Krankenhaus arbeitete. Er wusste, dass sie sonst keine Familie hatte und nicht von hier stammte. Wurzellos war, so wie er. Dass sie klassische Musik mochte und mit ihrem Mann gern im Schwarzwald wanderte, wobei sie daran vor allem die ungestörte Zeit mit ihrem Mann und nicht so sehr das Wandern schätzte. »Ach, das ist nett, dass Sie immer fragen, das wird mir fehlen, wenn wir Sie bald entlassen müssen«, sagte Dr. Borowski, und Georg spürte, dass sich eine leichte Unruhe in ihm ausbreitete. Er seufzte und flüsterte kaum hörbar: Daran möchte ich gar nicht denken. Bislang hatte er auf ihre Fragen nach Angehörigen und nach dem ausbleibenden Besuch irgendwelcher Freunde oder Verwandter immer ausweichend bis gar nicht geantwortet, den Blick gesenkt oder den Kopf abgewandt und aus dem Fenster geschaut. Und irgendwann hörten die Fragen auf. Haben Sie jemanden, bei dem Sie wohnen können? Wenn der Gips abkommt, werden Sie die Arme noch ein wenig schonen müssen. Da sollten Sie nicht allein sein. Nein, da ist niemand, Frau Doktor, aber machen Sie sich keine Sorgen, ich komme schon zurecht. Georg lächelte tapfer und pustete sich eine Locke aus der Stirn. Ich bin ja schon dankbar, wenn ich mich wieder selber am Kopf kratzen und ein Buch halten kann. Und weil Frau Doktor ihn weiter freundlich interessiert anschaute, fragte er noch einmal nach, ob er seine Finger wieder würde bewegen können wie zuvor. Das ist schwer zu sagen. Es kommt darauf an. Für eine Pianistenkarriere wird es möglicherweise schwierig werden, sagte Dr. Borowski halb im Scherz. Aber dann schlug sie sich erschrocken die Hand vor den Mund. Mein Gott, tut mir leid, ich weiß ja gar nicht. Ich habe ja nie gefragt. Sie sind doch nicht womöglich Pianist? Nein, antwortete Georg und lächelte beruhigend. Pianist bin ich nicht, es ist nur... Ich hatte immer diesen Traum, eines Tages Chirurg zu werden. Aber das ist eh zu spät, es ist nicht wichtig. Dr. Borowski sah ihn nun voller Mitgefühl an. Sie haben Medizin studiert? Abgebrochen, kurz vorm Physikum. Meine Ziehmutter hat Krebs bekommen, sie brauchte Pflege, sie hatte nur mich. Und als sie letztes Jahr gestorben ist, wusste ich eine ganze Weile nicht, wie es weitergehen soll. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich wollte hier in Stuttgart vielleicht noch einmal einen Anlauf nehmen an der Universität. Ich hatte gehört, dass es hier noch Studienplätze gibt, aber dann kam das Gasleck, der Brand. Alle Unterlagen, alle Bücher, alle Zeugnisse sind zerstört. Vielleicht ist das auch ein Zeichen von oben. Ich bin ohnehin zu alt für solche Träumereien. In Dr. Borowskis Blick war nun plötzlich eine Wärme, die Georg so noch nie an ihr wahrgenommen hatte. Mein Gott, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich hatte ja keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, wie Sie sich fühlen. Wahrscheinlich erinnerte sie sich gerade an ihre eigenen Strapazen im Medizinstudium, an diesen unbedingten Wunsch, Ärztin zu werden. Und wahrscheinlich stellte sie sich vor, wie sie sich gefühlt hätte, wäre dieser Traum nicht in Erfüllung gegangen. Auch als er längst kein Kleinkind mehr war, hatte er die Tage nach der Schule im Krankenhaus verbracht und im Schwesternzimmer seine Hausaufgaben erledigt und sich dann ein paar Groschen Taschengeld verdient, indem er den Patienten Zeitungen brachte und ihnen daraus vorlas, Essen verteilte oder Bettpfannen anreichte. Die Schwestern wuschelten ihm durch die Locken und kniffen ihn in die Wange. Und manchmal erzählte er ihnen ganz beiläufig, dass der Herr Müller oder die Frau Stegemann von Station 2 die Nacht wohl nicht überleben würde. Und meistens hatte es gestimmt. »Du hast eine Gabe«, hatte Hedda zu ihm gesagt. »Du wirst es weit bringen.« Es war dieser Blick, den er auch an Dr. Evelyn Borowski wahrzunehmen meinte. Einen liebevollen, unverstellten Glauben an ihn. »Kann ich heute noch etwas für Sie tun, Herr Kraus?« »Nein, das ist so nett von Ihnen, Frau Doktor. Sie tun ja schon so viel für mich. Nur wenn Sie vielleicht einmal kurz... Wenn Sie mich einmal kurz kratzen könnten, hinten an der Schulter. Verzeihung, ich kann sonst auch die Schwester bitten.« »Aber nein, gar kein Problem«, sagte Dr. Borowski, und Georg rollte sich zur Seite mit seinen schweren Gipsarmen und ließ sich von seiner Ärztin den Rücken kratzen. In dieser Nacht schlief er so ruhig wie seit langem nicht. Dämmerung, 1989. Als Silvia die Augen aufschlug, spürte sie ihren rechten Arm nicht mehr. Er war eingeschlafen und taub. Und wo war sie überhaupt? Wie viel Uhr war es? Und wo um Himmels Willen war Hannah? Benommen setzte sie sich auf und schüttelte den Arm so lange, bis das Blut zurückfloss. 1000 kleine Nadelstiche. Draußen war es dunkel und ihre Armbanduhr zeigte 7:45. Allmählich kam die Erinnerung zurück. Sie war nach Hause gekommen. Sie hatte das Tragetuch von den schmerzenden Schultern gewickelt und der greinenden Hannah ein Gläschen mit Möhrenbrei ins Wasserbad gestellt. Evelyn war noch immer nicht zu Hause gewesen, was Silvia ungewöhnlich vorgekommen war. aber nachdem Hanna ihren Brei gegessen und ihren Fencheltee getrunken hatte, hatte sie sie mit hoch in ihr altes Kinderzimmer genommen, sie in ihr Gitterbettchen gesetzt, um auf dem Bett kurz die Augen zuzumachen. Nur für einen Augenblick. Und dann musste sie eingeschlafen sein, so tief, dass sie nicht gehört hatte, wie Evelyn die kleine Hanna aus ihrem Gitterbettchen gehoben und mit nach unten genommen hatte. So musste es gewesen sein, denn als Silvia nach dem ersten Schreck die Zimmertür aufriss, hörte sie unten aus dem Erdgeschoss Hannas fröhliches Gebrabbel. Und dazu Evelyn, die auf Hanna einredete, in einem leise gurrenden Tonfall, den Silvia so noch nie von ihr gehört hatte. »Ja, Mäusle, ich bin ja gleich bei dir. Die Oma holt nur schnell noch das Abendbrot.« »Na, toll machst du das. Hast du dich ganz allein auf den Bauch gedreht, mein Schatz. Ja, so groß bist du schon.« Silvia fragte sich, ob ihre Mutter jemals so mit ihr geredet hatte. Schwer vorstellbar. Vielleicht tat sie ihrer Mutter Unrecht. Vielleicht hatte es zwischen ihr und Evelyn eine Zeit großer Innigkeit gegeben, in der Silvia einfach noch zu klein gewesen war, um an den Erwartungen ihrer Mutter scheitern zu können. Vielleicht war sie als Baby ja auch mit dieser honigsüßen Stimme angesprochen und gelobt worden, und erst später hatte sich das ausgeschlichen. Silvia streckte sich und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Dabei fiel ihr Blick auf das Bücherregal. Ganz rechts unten, dort, wo sie das Fotoalbum vom Dachboden hingestellt hatte, war nun wieder eine Lücke. Ihre Mutter hatte es also entdeckt und wieder an sich genommen und wusste nun, dass Silvia es gefunden hatte. Gut, es gab ja ohnehin einiges zu besprechen. Mit dem Gong der Tagesschau ging Silvia die Treppe hinunter und fand Evelyn mit Hanna auf dem Schoß in ihrem Sessel sitzend, vor sich den abendlichen Schnittchenteller, Schwarzbrot mit Tilsiter und Fleischwurst. Sie setzte sich auf die Couch und beobachtete ihre Mutter, die nervös kauend die Tagesschau verfolgte, Demonstrationen in Leipzig, Dresden und Berlin, Gorbi, hilf uns, Rufe, immer mehr Flüchtlinge in den deutschen Botschaften, versiegelte Sonderzüge, die Menschen in den Westen brachten. Und Evelyn, die das Weltgeschehen am Bildschirm sonst stoisch und unbewegt mit angesehen hatte, schüttelte immer wieder den Kopf und flüsterte: »Wahnsinn, schau dir das an, Hanna. Ein Wahnsinn ist das.« Nach dem Wetterbericht stand Silvia auf, schnappte sich die Fernbedienung vom Couchtisch und schaltete den Fernseher aus. »Ach, schau, unser Dornröschen ist aufgewacht«, sagte Evelyn, als habe sie Silvia gerade erst bemerkt. Silvia hatte keinen wirklichen Schlachtplan für dieses Gespräch und ihr war übel. »Einfach loslegen«, dachte sie. »Einfach fragen. Endlich raus damit. Mit irgendetwas anfangen. Vielleicht nicht gleich mit Betty, vielleicht lieber mit den Zeugnissen aus Evelyns Vergangenheit, die Silvia auf dem Dachboden gefunden hatte.« »Wo genau liegt eigentlich deine Tante Trude begraben?«, fragte sie schließlich. »Warum fragst du?« »Nur so, weil du nie über sie sprichst und ich nichts über sie weiß. Ich habe ein Foto von ihr gefunden in so einer Nazi-Schwestern-Uniform. Du hast in meinen Sachen herumgestöbert.« »Ja, vielleicht. Du hast mir ja noch nie irgendwas von ihr erzählt, außer dass du bei ihr aufgewachsen bist und dass sie tot ist. Es interessiert mich einfach.« Evelyn sah Silvia prüfend an. »Sie liegt in Bad Doberan begraben an der Ostsee, in einem Massengrab. Sie ist an Typhus gestorben im Lazarett, in dem wir beide als Krankenschwestern gearbeitet haben, kurz nach Kriegsende.« »War sie ein Nazi?« Evelyn zögerte. »Das geht dich alles überhaupt nichts an, Silvia.« »Wieso geht mich das nichts an? Das ist ja auch meine Familie. Es geht mich sehr wohl was an, und das weißt du ganz genau. Ich will das wissen. War sie ein Nazi, deine Tante Trude? Erzählst du deshalb nie von ihr?« »Ich kann mich nicht erinnern, dass dich diese Familie jemals interessiert hätte, Silvia. Seit Jahren interessierst du dich doch nur und ausschließlich für dich selbst. Die Familie hat für dich nur existiert, wenn du Geld brauchtest oder in Schwierigkeiten gesteckt hast. Und dann tauchst du hier auf mit einem unehelichen Kind, ziehst wieder ein, als wäre nichts gewesen und hast auch noch die Nerven, mir solche Fragen zu stellen und in meinen Sachen herumzuwühlen, ohne vorher zu fragen?« Silvia fühlte ein heißes Brennen in den Augen und hätte sich am liebsten geohrfeigt. Wer heulte, der wurde nicht mehr für voll genommen. »Ich verstehe nicht, warum wir nicht reden können, Mama«, Warum erzählst du mir nichts? Du bist wie eine Wand. Ich bin hierher gekommen mit Hannah, weil ich...« Sie atmete tief ein, um die Tränen zurückzudrängen und um Anlauf zu nehmen für das, was sie jetzt sagen würde. »Weil ich meine Mutter vermisse. Und weil ich dachte, wir könnten uns annähern, irgendwie. Damit Hannah nicht nur mich hat, sondern auch eine Großmutter. Aber wie soll das gehen, wenn wir über nichts reden können?« Evelyn saß immer noch in ihrem Sessel, Hannah auf dem Schoß und deren kleine Händchen in den ihren. Silvia sah, wie ihr Blick die Fernbedienung suchte. Unangenehme Fragen einfach wegschalten, ausknipsen, übertönen, das wäre ihr sicher das Liebste. Plötzlich sah Evelyn alt aus, so, als wäre auf einmal alle Luft aus ihr gewichen. Sie hatte aufgehört, Silvia mit diesem überlegenen, schneidenden Blick anzusehen, und schließlich sagte sie: »Gut, dann frag. Vermisst du deine Tante? Denkst du viel an deine Familie? Hast du manchmal Heimweh nach dem Ort deiner Kindheit?« »Ja.« Silvia seufzte. Das würde ein zähes Gespräch werden. Aber immerhin, es gab nun ein Gespräch. »Und war sie ein Nazi, deine Tante?« »Das ist kompliziert.« »Das ist überhaupt nicht kompliziert. Sie war nicht immer so.« »Wie war sie denn?« »Sie war eine sehr gute Krankenschwester. Ihretwegen bin ich heute Ärztin. Und sie hat mich großgezogen, obwohl ich nicht ihr leibliches Kind war. Sie hat auf vieles verzichtet, meinetwegen. Und sie war immer da. Und dann, ich will nicht darüber reden, es war eine schreckliche Zeit.« »Also war sie ein Nazi.« »Ich will nicht darüber reden«, sagte Evelyn, die plötzlich wieder aufrechter wirkte. Silvia brauchte keine Antwort von ihr, sie kannte sie schon. Vielleicht war sie sogar ein wenig dankbar, dass Evelyn hier wieder ihre Mauer hochzog, denn sonst hätte sie weiterfragen müssen. »Und du? Warst du auch ein Nazi, Mama? Warst du eines von diesen begeisterten BDM-Mädchen? Hast du dem Führer zugejubelt und Fahnen geschwenkt? Und hast dich nicht gemuckst, als man deine jüdischen Mitschülerinnen und Nachbarskinder abgeholt hat? Und Papa, mein Papa, was war mit dem? Was hat der über all das gedacht, bevor er mit dieser unergründlichen Traurigkeit aus dem Krieg zurückgekommen ist, mit diesem dunklen Morast aus Unaussprechlichem in seiner Seele? Und die Großeltern, Tante Betty. Und wer hat in diesem Haus gelebt, bevor es unser Haus wurde? Ich habe Briefe gefunden auf dem Dachboden. Briefe aus Brasilien von deiner leiblichen Mutter. Warum hast du die nicht geöffnet?
Warum sollte ich? Und warum schnüffelst du auf dem Dachboden herum?
Wolltest du nicht wissen, was sie dir schreibt?
Nein. Sie hat mich als kleines Kind weggegeben, weil sie keine Mutter sein wollte. Sie hat sich gegen mich entschieden, wir hatten kaum Kontakt, als sie nach dem Krieg ausgewandert ist. Ich wollte nichts mit ihr zu tun haben und ich wollte auch nicht wissen, was sie mir schreibt.
Warum hast du die Briefe dann aufbewahrt? Evelyn zuckte mit den Schultern. Sie sah nach draußen in den dunklen Garten und schien zu überlegen. Vielleicht hatte sie tatsächlich keine Antwort auf diese Frage. Wolltest du eigentlich Mutter sein? Fragte Silvia.
Ja, sagte Evelyn sehr entschieden. Ich habe mir sehr lange ein Kind gewünscht.
Warum hast du mich dann weggeschickt? Ins Internat?
Weil es das Beste für dich war.
Oder das Beste für dich? Hannah lachte Silvia vom Schoß ihrer Großmutter aus an und stieß ein fröhliches kleines Juchzen aus. Silvia wollte aufstehen und ihrer Mutter das Kind abnehmen und ihre Nase in Hannas weichem Haarflaum vergraben. Die Tränen drängten wieder. Und jetzt ließ sie sie einfach laufen. Es war eigentlich egal. Wem wollte sie hier etwas beweisen?
Es war das Beste für uns alle, sagte Evelyn schließlich.
Sie schwiegen eine Weile und lauschten dem Ticken der Uhren.
Du warst auf dem Friedhof heute, sagte Evelyn schließlich.
Typisch, dachte Silvia, in Ildingen blieb nichts unbemerkt.
Das vieläugige Kontrollmonster namens Nachbarschaft hatte Evelyn natürlich längst darüber informiert, dass ihre verlorene Tochter nun nach all den Jahren endlich mal das Grab ihres Vaters besucht hatte. »Ja«, sagte Silvia, »ich weiß, ich hätte das längst machen müssen. Es hat mir Angst gemacht, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum eigentlich.« Sie hatte Angst davor gehabt, die Nähe ihres Vaters zu spüren und von der Traurigkeit überwältigt zu werden. Aber tatsächlich war da gar nichts gewesen. Keine Angst und auch kein Gefühl der Nähe. Es war einfach nur ein Stein, auf dem sein Name stand. Mehr nicht. Ich habe mir die Grabsteine angesehen und mich gefragt, warum es keinen Stein für Tante Betty gibt.
Wie meinst du das?
Naja, wo liegt sie begraben, wenn nicht im Familiengrab? Jetzt lachte Evelyn laut auf, als hätte Silvia etwas vollkommen Irrwitziges gesagt.
Wie kommst du nur auf solche Ideen, Dummerle?
Mama, bitte hör auf damit. Wo ist Tante Betty?
Deine Tante Betty lebt in einem sehr guten Heim. Und soweit man das sagen kann, geht es ihr gut. Ich habe sie neulich erst besucht.
Kurz überlegte Silvia, ob das alles ein schlechter Traum war, ob sie doch noch schlief und sich das alles nur einbildete, ihre amüsiert keckernde Mutter, die nun mit Hannah auf dem Schoß nach einem weiteren Fleischwurstschnittchen angelte und es sich in den Mund steckte, während Silvia das Herz bis zum Hals schlug.
»Mama, ich dachte, Tante Betty ist tot. Ihr habt mir damals gesagt, ich war mir ganz sicher, dass sie...«
Evelyn hatte aufgehört zu kichern und kaute nun entschlossen auf ihrem Brot herum, während Silvia um Worte rang. Evelyn spülte die Reste mit einem Schluck Wasser hinunter und seufzte, während sie das Glas auf den kleinen Korkuntersetzer zurückstellte.
»Wir haben dir ganz sicher nie gesagt, Betty sei gestorben, Silvia. Du verdrehst alles immer so, wie es für dich gerade passt. Deine Tante lag nach dem Unfall im Koma. Sie war schwer verletzt. Und du warst selber im Krankenhaus und musstest dich erholen. Und danach bist du zurück ins Internat und dann bist du abgehauen. Du bist einfach verschwunden und hast nur einen Brief hinterlassen, dass du alles hinschmeißt. Dein Vater ist beinahe verrückt geworden aus Sorge um dich. Von dir kam immer nur ein Lebenszeichen, wenn du wieder Geld brauchtest. Und du hast dich nie mit auch nur einem Wort nach deiner Tante erkundigt.«
»Weil ich dachte, dass sie tot ist«, schrie Silvia jetzt. »Ihr habt mir gesagt, sie wäre nicht mehr da. Ich wollte sie besuchen im Krankenhaus. Ich bild mir das doch nicht ein. Ich verdrehe überhaupt nichts. Ihr habt mir gesagt, es hat keinen Zweck. Es ist kein schöner Anblick. Sie ist nicht mehr da.«
»Sie ist auch nicht mehr da«, schrie Evelyn nun zurück.
»Sie lebt noch, aber sie ist nicht mehr da. Deine Tante Betty, so wie du sie immer kanntest, gibt es nicht mehr. Sie sitzt den ganzen Tag in einem Sessel. Sie kann nicht mehr sprechen und es ist nicht mal klar, ob sie mich erkennt oder versteht. Du hast damals gehört, was du hören wolltest, und dann bist du verschwunden, Silvia. Du bist in der ganzen Welt herumgegondelt, während ich deine Großeltern versorgt, mich um deine schwerbehinderte Tante gekümmert und deinen Vater begraben habe. Es steht dir nicht zu, mir Vorwürfe zu machen und in meinen Sachen herumzuschnüffeln und mir unverschämte Fragen zu stellen. Du solltest mal deinen eigenen Dachboden aufräumen, bevor du mich verurteilst, weil ich dir keine perfekte Mutter war.«
Hannah, die diesen Streit mit großen, erschrockenen Babyaugen verfolgt hatte, fing nun auch an zu weinen. Evelyn stand auf und reichte Silvia mit ausgestreckten Armen ihr Kind.
»Da nimm du sie. Und vielleicht verschwindest du am besten einfach wieder mit Hannah, so wie du es sonst auch immer machst. Sonst gewöhne ich mich noch zu sehr an sie.«
Dann zog sie an der kleinen Kordel am Lampenschirm, trug den Schnittchenteller in die Küche und stapfte die Treppe nach oben. Silvia saß im Dunkeln, hatte sich Hannah an die Schulter gelegt, strich ihr beruhigend über den kleinen Babyrücken und weinte still in den Frottee-Strampler.
Elisabeth Günther mit der 8. Folge aus »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alina Schröder. Das Buch ist bei DTV erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR-Kultur-App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Im Streit um Finanzhilfen für die Bauern kommt Bewegung in die politische Debatte. Ob die Regierung bereit ist, weitere Zugeständnisse zu machen, ist aber unklar. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Johannes Tran.
Die Ampelregierung sucht offenbar das Gespräch mit den Landwirten. Die deutsche Presseagentur schreibt, am Montag wollen sich die Fraktionschefs mit Bauernvertretern treffen. Worum es in dem Gespräch konkret gehen soll, ist noch nicht bekannt. Es heißt nur, dass die wirtschaftlichen Perspektiven für die Bauernhöfe Thema sein sollen. Aus den Ländern kommen erste Kompromissvorschläge, zum Beispiel von Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Backhaus. Der meint, die Regierung sollte die Steuererleichterungen beim Agrardiesel für die Bauern erst später abschaffen als geplant. Die saarländische Regierungschefin Rehlinger findet, eine Lösung könnte sein, dass die Regierung die geplanten Kürzungen komplett zurücknimmt oder die Bauern anders entschädigt. Und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident